Ruhe bitte. Aufnahme jetzt.
Ja, guten Morgen, Herr Lüthi.
Guten Morgen, Herr Huber.
Da treffen wir uns wieder mal in der Arbeitsgruppe.
Ja.
Haben Sie eigentlich das Sitzungsgeld schon bekommen?
Sitzungsgeld?
Ja, für die Arbeitsgruppe.
Da gibt es Sitzungsgeld?
Ja, ich habe was gehört.
Ah ja?
Ja.
Wo?
In der Buchhaltung.
Aber so wie ich unsere Buchhaltung kenne, heißt das irgendwo 200 Formulare ausfüllen.
Und vom Chef unterschreiben lassen.
Oh je.
Und das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit.
Ja, und der Chef hat mich eh schon zusammengepisst.
Warum denn?
Ich kann's ja sagen. Das ist das zweite Mal, wo wir das Ding hier aufnehmen. Weil ich Volltropenkopf letztes Mal das falsche Mikrofon eingeschaltet habe.
Okay.
Das hat natürlich auch unser Chef mitbekommen. Ja, und stand Montag früh bei mir vor der Türe.
Ich dachte zu Hause.
Nee, also so weit kommt's noch. Nee, vor der Bürotüre. Schmeißt diese Türe auf und schaut mich an mit tiefrotem Kopf. Und die nächsten 30 Minuten, die dann folgten, lasse ich weg, weil die werden nicht jugendfrei.
Aber jetzt kann ich's auch sagen. Bei mir stand der Chef auch vor der Türe, auch Montag früh, glaube nach Ihnen, etwa 8:30, und hat mich zusammengeschissen, weil ich in der Beschreibung der Comic das nicht richtig gemacht hatte.
Mit dem Comic?
Ja, ich habe den Comic, habe ich ja den beschrieben und habe die Quelle angegeben. Und offenbar darf man das nicht. Und dann hat mich zusammengestaucht.
Aber ich habe noch keine Meldung bekommen, dass es raus muss. Also wir sind scheinbar noch nicht. Ich sage jetzt nichts, sonst kommen die noch auf die Idee.
Genau, genau. Einmal ein Zusammenschiss reicht. Und aus diesem Aspekt habe ich mal geguckt in der Folge, die wir heute haben, ob da auch nicht so was Komisches drin ist, wo keine Quellenangabe ist oder kopiert worden ist. Ich habe einiges gesehen, ich denke Sie auch.
Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe Ihre Comic-Empfehlung noch nicht angeschaut.
Nee, es geht nicht um die Comic-Empfehlung, sondern es geht um die Folge.
Ah, ja, da hat es natürlich extrem viel drin, das irgendwo geklaut ist, aber nicht von uns. Also da können wir ja nichts dafür.
Chef, wenn Sie zuhören, es ist nicht von uns.
Wir haben nicht geklaut, also. Da muss er zu Netflix gehen.
Und zum unserem bekannten Regisseur.
Das ist doch aber die Folge, die...
Nee, das war der andere, hä?
Ja.
Ja, stimmt. Ach mein Gott, jetzt habe ich das Skript durcheinander gebracht. Jetzt habe ich zuerst das Protokoll vor mir gehabt und jetzt... Nein, jetzt bekomme ich doch wieder einen Zusammenschiss. Oh mein Gott. Also gut, fangen wir an, bevor ich noch mehr falsch mache. Übrigens, Herr Lüthi, sind Sie nicht ein bisschen wehmütig?
Dass wir es jetzt zum zweiten Mal machen, oder was?
Nein, nach der Folge sind es nur noch 3.
Ja, aber 3 Folgen, die es in sich haben.
Das stimmt.
Weil es sind ja sehr spezielle Folgen, die da folgen.
Die Folgen. Wem folgen sind denn die Folgen? Gehen wir zu der Folge von dieser Folge.
Ja.
Die heißt Blindspot. Ich glaube, wir müssen da noch einen kleinen Einschub machen für die Leute, die aufgrund der Kommentare auf YouTube vielleicht das erste Mal bei uns zuhören.
Könnte sein.
Wir sind ein Institut, die gewisse Sachen auf dem Netz und sonst was gesprochen wird, was gezeigt wird, einen Antrag bekommen, um das als Abfall zu deklarieren. Wir wollen als unsere Aufgabe den digitalen Abfall reduzieren. Und dann schauen wir uns das an. Wir haben jetzt eine Arbeitsgruppe für die Love, Death and Robots. Sonst sehen wir mehr Leute, die immer wieder zusammensitzen im Turnus und die Anträge besprechen und dann sie zertifizieren als Nichtabfall oder Abfall. In dieser Serie in der Arbeitsgruppe, das ist die 15. Folge von 18, da hatten wir einen Antrag von, das ist schon so lange her, wie hieß die Frau, die den Antrag gestellt hat?
Hinterwald.
Danke vielmals, Herr Lüthi. Frau Hinterwald wollte die ganze Serie von Love, Death and Robots als Müll zertifizieren, da gewaltverherrlichend, schlechte Sprache, schlechte Filme, schlechte Handlung, Und wir haben dann das angeguckt und festgestellt, nein, so schlecht ist nicht jede Folge. Da lohnt es sich, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die jede Folge einzeln anschaut und dann bewertet. Können dann eine Schlussbewertung machen von all den Folgen, die wir verfolgt haben. Unsere Homepage vielleicht noch, wenn er was nachlesen will, apfeleimer.org.
Aber kommen wir zur heutigen Folge, nämlich Blindspot, weil da habe ich schon mal grundsätzlich was zu motzen.
Okay.
Weil im Original heißt sie Blindspot und in Deutsch heißt sie Blindspot. Das prangere ich schon mal an. Blindspot heißt eigentlich toter Winkel. Was auch zu dieser Folge passen würde, weil, Sie werden hören, wir werden heute mehrfach über diesen toten Winkel sprechen. Also toten Winkel beim Auto, so kennt jeder. Wieso heißt diese Folge nicht toter Winkel in Deutsch?
Da haben Sie Geld gespart wahrscheinlich für den Übersetzer.
Funktioniert nicht, weil Blindspot in Englisch sind zwei Wörter. Und in Deutsch ist es ein Wort. Also Sie mussten es eh überall zweimal schreiben. Hätten Sie auch toten Winkel schreiben können.
Wären aber mehr Buchstaben gewesen.
Zwei mehr, ja. Bei anderen Folgen haben Sie ja auch sehr kreative Übersetzungen gemacht. Wieso hier nicht? Weil toter Winkel ist doch ein schöner Name. Apropos, kommt mir gleich was. Müssen wir vielleicht zu dieser Folge unbedingt noch sagen, bei dieser Folge wird relativ viel Gewalt gezeigt, die wir detailliert beschreiben werden, und auch sehr viel geflucht. Also vielleicht für Kinder nicht ganz geeignet.
Oder für empfindliche erwachsene Menschen.
Empfindlich auf was?
Auf, wie sagt man dem so schön, Fäkalsprache?
Aha. Ja, es ist mehr so eine Genitalsprache als eine Fäkalsprache. So Sui und so ist ja sehr genital bezogen.
Okay.
Gut, kommen wir zu den Symbolen. Da hätte ich nämlich bereits wieder was zu motzen.
Sie sind heute aber sehr gemotzig drauf.
Ja. Ich fordere mehr Qualität. Von Netflix, meine ich.
Wollen Sie darüber reden?
Über die Symbole würde ich gerne reden.
Nein, über die mehr Qualität, über Ihre Forderung.
Das formuliere ich dann ganz am Schluss aus.
Okay.
Also die Symbole, das erste sieht eigentlich aus wie eine Katze, aber wir haben ja festgestellt, das ist keine Katze, sondern im Film hat es so kleine, süße, komische Wesen mit großen gelben Augen. Und wir gehen davon aus, dass das erste Symbol diese Wesen darstellt. Richtig?
Ja.
Das zweite oder das mittlere Icon ist ein Totenkopf, auf das komme ich gleich noch. Und das rechte Icon ist eine Hand, die den Daumen hoch hält, also so das Okay-Zeichen. Das können wir sagen, das ist Suis Hand, die begegnet uns später auch noch.
Ich habe zuerst gedacht, es sei so ein Like-Zeichen.
Ja, so wie bei Facebook.
Ich wollte jetzt den Namen nicht sagen.
Wird eh noch ein paar Mal vorkommen heute. Ist schon eine Anspielung auf das, ja.
Schon die erste Anspielung und Kopie, oder?
Ja. Und zum Totenkopf, das ist der, der mich stört. Weil ich habe von einem Zuschauer gelernt, was die Symbole eigentlich grundsätzlich bedeuten. Weil der hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass die ganze Serie heißt ja Love, Death and Robots. Und die Icons für die ganze Serie ist Love, ist ein Herz. Death ist ein, so dieses Love, Death and Robots Kreuz.
Mhm.
Und Robots ist ja dieser quadratische Kopf.
Richtig, ja.
Und als man mir das gesagt hat, fand ich, ja, macht absolut Sinn. Jetzt, wieso haben wir hier einen Totenkopf und nicht das Kreuz? Ist doch eine gute Frage, oder? Würde ich nämlich auch sagen, das hätte besser zu den anderen zwei Icons gepasst.
Mhm. Definitiv, ja.
Also ein Totalversagen beim Iconzeichner.
Der wurde wahrscheinlich gefeuert.
Ja, und sonst sollte er.
Haben Sie noch was zu den Symbolen, Herr Lüthi?
Nee, mehr zu motzen habe ich nicht.
Das kommt noch. Also beginnen wir doch mit der Story. Die Kamera schwenkt so hinein und dann sieht man so die drei niedlichen Tierchen mit den gelb leuchtenden Augen, die sich genüsslich an einer Frucht schnabulieren. Die Frucht muss schon länger da liegen. Mir war nicht ganz klar, woher die kommt, weil die ist doch sehr groß, aber es hat keinen Baum. Und plötzlich schritten sie hoch und suchen das Weite in alle Richtungen. Und dann dröhnt die Luft vor Motorengeheul. Und ein Bugs, die den Hang hinunterpreschen, überfährt die Frucht. Die spritzt auf alle Seiten.
Hank, der Fahrer an der Spitze, mit einem künstlichen linken Auge, schreit aggressiv zu den anderen. 5 Minuten bis zum Ziel. Bleibt konzentriert, ihr Metallhirne. Sui, einer der Fahrer mit einem unnatürlichen breiten Maul, einer Irokesenfrisur und nur noch einem rechten Arm. Dafür hat er einen Körperbau, wo sogar Schwarzenegger in seinen besten Jahren darauf neidisch gewesen wäre. Dabei hat er eine Zigarre zwischen den eckigen Zähnen und antwortet: Alles klar, Countdown zum Chaos. Da muss man vielleicht sagen, also alle Figuren, die da drin sind, sind Cyborgs. Total überzeichnet und Sui ist wirklich massivst überzeichnet. Also das ist so ein, eigentlich verglichen zu den anderen, ein Riese. Und man sieht sofort, wer der Zeichner im Kopf hat. Das war nämlich definitiv Schwarzenegger, also so mit der Zigarre und mit diesem überdimensionalen Körperbau. Also ja, ein absoluter Schwarzenegger-Verschnitt. Kali, eine andere Fahrerin, die aussieht wie ein Manga aus der Hölle, mit leuchtend roten Augen ruft: Darf ich Ruki auch einklinken? Sui mischt sich ein mit: Hey Ruki, geht dein Arsch schon auf Grundeis? Ruki ist der vierte Fahrer, der aussieht wie ein verängstigter Teenager. Er antwortet:
Was?
Fick dich, Sui, ich bin bereit. Hank mischt sich ein und ruft Ruki zu: Du kriegst deine Chance, mein Kleiner, keine Sorge. Während die vier Fahrzeuge weiter in der Schlucht dahin donnen, ruft Hank: Zeitlich alles gut, Bob? Bob ist ein Roboter in einem großen Kommandofahrzeug, das auf einer Anhöhe steht. Er sitzt vor 3 Bildschirmen und antwortet mit blechender Stimme zu Hank: Positiv, die Fracht ist anscheinend im vorderen Wagen. Ruki fragt: Hey Hank, nennt sich das Hawk oder Hank? Wie spricht man das aus?
Ich denke Hawk.
Also Hawk, nicht Hank. Hey, Hawk, was klauen wir heute eigentlich? Hawk entgegnet: Ein Mikrochip, Kleiner. Auf dem Monitor von Bob sieht man Hawk, wie er fortfährt. Willst du wissen, wie sowas aussieht? Dein Kopf ist voll davon. Auf dem Monitor von Bob ist ein riesiger Truck zu sehen. Im letzten Anhänger erscheinen 9 bedrohliche Figuren. Bob funkt leicht nervös zu der Truppe: Bitte vergesst nicht die Wachen im hinteren Anhänger. Die 4 Fahrzeuge rasen auf die Hauptstraße zu, wo der Truck vorbeifährt. Sie biegen in die Hauptstraße ein und folgen dem Truck. Hawk funkt: Kontakt! Ranfahren und Geschwindigkeit angleichen!
Haben Sie hier auch bemerkt, dass das auch geklaut wurde, die Szene?
Also Sie meinen der vorbeifahrende Truck und die Verfolgung von den 4 Fahrzeugen?
Sie kommen so den Hang herunter, ich sage jetzt mal im Wilden Westen, biegen dann auf die Schotterstraße ein und verfolgen eine Postkutsche oder eine Bahn.
Das ist doch die klassische Wildwest-Bankräuber-Szene, die in jedem zweiten Wildwest-Film drin ist.
Genau, einfach mit Fahrzeugen.
Rasanter, gefällt mir mit Fahrzeugen besser als mit Pferden, weil beim Western tun mir jedes Mal die Pferde leid.
Das stimmt auch wieder.
Aber so diese Jeeps oder Buggies oder was auch immer die sind, die sind geil. Also so ein Ding würde ich auch gerne fahren. Also das macht sicher Spaß.
Ja, die Buggies können wir auch irgendwo sehen. Das war doch irgendwo von Bud Spencer und Terence Hill.
Tut mir leid. Also sowas wie Bud Spencer und Terence Hill habe ich einmal gesehen und nie wieder. Also es gibt gewisse Niveaugrenzen.
Über das Niveau können wir hier noch sprechen. Auf jeden Fall sagt dann Hawk: Geschwindigkeit angleichen und Position einnehmen. Kali antwortet: In Position. Sui, suffisant: Ich kenne gute, sehr gute Positionen. Kali: Wirklich? Darf ich dir dann auch meine Kanone in den Arsch stecken? Sui lacht dreckig. Hawk fragt: Kann's losgehen, Bob? Bob sagt, bestätige, denn ihr seid im toten Winkel. Bis Ende des Tunnels müsst ihr entern, klauen und abhauen. Hawk sagt, dann los. Rast nach vorne vor den Truck und setzt sich in Position. Sagt, Sui, Rookie, bringt die magnetischen Bomben am Anhänger der Wachen an. Kali, super Idee, Boss. Gib dem Neuen und dem Volltrottel die Verantwortung für die hochexplosive Fracht. Sui, ach, halt deine Fressluke. Zündet sich die Zigarre mit dem rechten Arm an und sagt, ich schaff das schon. Denke auch, das war so schwarze Necke.
Es klingt auf jeden Fall danach.
Genau so. Hasta la vista, baby. Sie bringen die Sprengladung an. Plötzlich taucht ein kleines Tierchen auf der Straße auf. Scheiße, sagt er. Irgendwie hebt er das Fahrzeug, aber das Tierchen bleibt am Leben. Eine Mine detoniert neben dem Wagen der Wache. Jetzt eine kleine Frage habe ich noch, Herr Lüthi.
Mhm.
Jetzt hat er doch gesagt, er hat die letzte angebracht. Und wieso hat er dann noch eine?
Ich dachte eigentlich, er war gerade dabei, die letzte zu befestigen, als eben dieses Tierchen auftaucht.
Nee, ich habe das nochmal angeguckt und ist tatsächlich so, er bringt die Bombe an am Fahrzeug und dann gibt's einen Schnitt und dann hebt er das Fahrzeug und da sieht man beim Fahrzeug so einen Arm und da löst sich eine Mine.
Er hatte vielleicht auch Reservebomben. Kann ja auch sein.
Ja, aber dann stimmt der Dialog nicht. Es war die letzte.
Ja, die letzte, die sie platzieren wollten. Weil sie haben vielleicht ja vorher gerechnet, dass vielleicht irgendetwas schief geht, also dass sie nicht alle platzieren können, weil irgendwie abfällt oder sowas. Und dann hat er vielleicht noch Reserve, dass sie trotzdem genügend Bomben anbringen können. Könnte das nicht sein?
Das ist Ihre These.
Macht das keinen Sinn?
Das geht aber so Richtung richtiges Beamtentum, so Korinthenkacker.
Ja, wir haben auch jedes Formular in zweifacher Ausführung. Es kann ja auch sein, dass die so weit denken.
Dass die alle Minen in zweifacher Ausführung haben.
Ja, das macht Sinn.
Okay, ich dachte, ich hätte was Auffälliges gefunden, aber naja, dann halt nicht.
Und Sui kommentiert das Ganze mit Scheiße! Die Bombe explodiert und Kali kann ihr nur knapp ausweichen. Im Truck wird Alarm ausgelöst und die Wachen bringen sich in Position. Hawk funkt. Was war das für eine verfickte Explosion? Kali antwortet in ihrem sarkastischen Ton. Ich sage ja nicht, dass ich recht hatte. Die hintere Klappe des Trucks geht auf und die Wachen schießen mit Maschinengewehren auf die Fahrzeuge der Truppe. Sui schützt sein Gesicht mit seinem überdimensionierten Unterarm, an dem die Kugeln abprallen und ruft, ein wenig Feuerschutz wäre gut, Kali. Also, wir wissen, Sui hat nur einen Arm.
Mhm.
Wir wissen, dass diese Buggies sehr wendig sind. Weil man kann ja sogar, wie wir vorher gesehen haben, auf zwei Rädern fahren, damit man diesen komischen, herzigen Tiere ausweichen kann. Und jetzt schafft Sui ganz locker, mit seinem einzigen Arm, den er hat, sein Gesicht zu schützen und trotzdem fährt der Buggy schnurgerade weiter aus. Das ist doch nicht realistisch.
Doch, er hat mit den Knien gelenkt.
Das könnte sein, weil er ist ja so riesengroß. Funktioniert das? Okay, sie haben mich überzeugt.
Okay.
Kali schießt mit ihrer Waffe auf die Wachen und einer nach dem anderen geht zu Boden. Einige Wachen klettern auf das Dach des Trucks und schießen von dort aus auf die Fahrzeuge der Truppe. Ruki sieht das und meldet. Achtung, da oben! Einer der Wachen trifft die Zigarre von Sui. Er wird nun endgültig wütend und ruft... Jetzt reicht's. Kali ruft ihm zu, jag einfach die Minen hoch. Doch Sui ist nicht mehr zu bremsen. Mit einem riesigen Satz hüpft er auf das Dach des Trucks. Kali ruft ihm noch zu, du Selbstmordblechidiot. Sui zerfetzt die Wachen auf dem Dach, die sich verzweifelt versuchen zu wehren. Während der Truck eine Brücke überquert, funkt Hawk, wir sind fast am Tunnel. Wir müssen jetzt die Minen hochjagen. Rookie antwortet, Sui ist noch nicht Dabei fliegt ein Kopf einer Wache auf sein Fahrzeug vom Gemetzel von Sui auf dem Dach. Rookie beendet schockiert seinen Satz. Zurück. Ich habe das beschissen aufgeschrieben. Er wollte eigentlich sagen, Sui ist noch nicht zurück. Das wäre er eigentlich gewesen, wenn nicht der Kopf durch seinen Satz durchgeflogen wäre.
Ein schönes Bild. Ein fliegender Kopf zerfetzt den Satz. Er blutet ja noch.
Der Satz oder der Kopf?
Der Kopf.
Sui schreit, während er weiter Wachen zerfetzt. Kümmert euch nicht um mich. Na los, Hawk. Hawk drückt einen Knopf. Der letzte Anhänger wird abgesprengt. Sui rennt über das Dach des letzten Anhängers. Mit einem großen Sprung kann er sich auf den zweitletzten Anhänger retten, bevor der letzte in einer großen Explosion in die Luft fliegt. Rookie kommentiert die ganze Aktion erstaunt mit «Wow!».
Hier habe ich noch einen kleinen Einschub, Herr Lüthi. Und das ist, fällt mir auch immer wieder auf in Filmen. Die Helden, die sind immer in einem Kugelhagel und nie wird einer getroffen. Aber im vollen Fahrt schafft es Kali, gezielt die Wachen auszuschalten mit je einem Schuss.
Sie kann das halt.
Ja, aber können Sie mir die Logik erklären? Das sind 9 Wachen, die ballern wie wild auf 4 Leute. Keiner wird verletzt.
Und treffen niemand und es passiert gar nichts. Sie schießt 3 Mal und 3 Wachen fliegen tot zu Boden.
Ja.
Ja, da gibt's eine absolut klare Erklärung. Wenn es umgekehrt wäre, wäre die Story fertig.
Haben Sie mich überzeugt. Aber auch das ist kopiert. Sie sehen häufig so 2 Polizisten, die sind dann hinter dem Auto und werden mit Maschinengewehren beschossen und sie schalten dann mit Pistolen die anderen aus. Ich finde das immer köstlich. Helden sterben nie.
Sonst haben wir keine Story mehr.
Alles zum Wohl der Story. Wir waren doch stehen geblieben beim Wow von Rookie.
Genau.
Sui sagt dann, na also, das war doch gar nicht so schwer. Plötzlich kommen aus dem Dach 2 Selbstschussanlagen und Sui meint, jetzt wird es aber verdammt schwierig. Bob ruft über Funk. Scheiße, habe ich die Selbstschussanlage schon erwähnt? Hawk springt todesmutig von seinem Fahrzeug hoch auf den Truck. Sein Fahrzeug wird unter dem Truck zermalmt. Er schießt gezielt auf die Selbstschussanlagen, die dann in sich zusammenfallen. Hawk meint, nein, Bob, hast du nicht. Ihm fällt die rechte Kniescheibe herunter, die er dann hochhebt und wieder anbringt und sagt, falls der Truck es durch den Tunnel schafft, sind wir alle am Arsch.
Der Truck fährt in den Tunnel ein, Sui ruft. Rookie, schwing deine Radmutter hier hoch! Rookie startet den Autopilot und steigt mit Suis Hilfe ebenfalls aufs Dach des Trucks. Bob ruft. Augenblick, der Scanner zeigt einen Energieanstieg. Oh, scheiße! Kali meldet sich. Hey, Leute, anscheinend hat Bob noch ein Detail übersehen. Hawk fragt nach. Was meinst du damit, Kali? In diesem Moment wird sein Kopf von einer riesigen Faust weggeballert. Die Kamera fährt weg und man sieht, dass die Faust zu einem riesigen Roboter gehört, der nun ebenfalls auf dem Dach des Trucks steht. Der Roboter stößt den restlichen Körper von Hawk an die Tunnelwand, wo sie in 1000 Stücke zerfetzt wird. Rookie kommentiert entsetzt, verfickte Scheiße! Sui, sichtlich wütend, ruft, hey, du hast gerade meinen Freund zu Tode demoliert, du riesiger laufender Dildo.
Also grundsätzlich habe ich mir irgendwas so als ein Dildo anders vorgestellt.
Ein Dildo?
Ja, nicht mit 2 Beinen, 2 Armen und einem Kopf.
Wenn Sie den anschauen, also Sui anschauen, Sie wissen ja nicht, was er als Dildo benutzt.
Ja, stimmt. Ich war noch nie in dessen Schlafzimmer, das stimmt.
Und ich denke auch, das wollen Sie nicht.
Nein, definitiv nicht. Es gibt andere Orte, die sind einiges angenehmer. Ich stelle mir dann so seinen Spind vor. Wahrscheinlich hat er dann, wenn du die Tür aufmachst, Poster von irgendwelchen Roboterfrauen und so weiter.
Können wir weitermachen? Ich will einfach die Bilder aus meinem Kopf.
Sui feuert wie wild und schreit zu Ruki: Geh nach unten, sofort! Plötzlich stellt Sui das Feuer ein und sagt: Hier hört deine Reise wohl auf, du Mega-Arsch. Lässt sich nach hinten fallen und der Roboter wird von einer Lüftung an der Tunneldecke erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert und verwandelt sich in ein Fahrzeug.
Ja.
Und da haben wir ja schon die nächste Kopie von den Transformers. Und interessant haben wir noch die Wandlung von der Wandlung in der Wandlung von der Wortwahl von Sui. Also es geht von einem riesen Megadildo zur Mega-Arsch.
Er bleibt sich aber wenigstens treu.
Er bleibt zumindest im gleichen Bereich. Alles ist mega und riesig.
Es ist konsequent, das müssen sie ihm lassen.
Auf jeden Fall formiert sich der Roboter zu einem Fahrzeug, er rast dem Truck nach. Sui sieht das Fahrzeug näher kommen und schreit: Kali, Achtung! Das Fahrzeug hebt ab und zermalmt die Kali unter sich. Ruki steht im Lastwagen. Kali. Und Sui sagt: Fick dich, zu dem Roboterfahrzeug. Bob mischt sich ein und sagt: Leute, er ist zu stark geschützt. Ihr müsst die Verteidigungs-CPU ausschalten. Sie wissen ja, was eine CPU ist, Herr Lüthi, nehme ich an.
Zentraler Prozessor-Unit, der zentrale Baustein, der wichtigste Chip im Computer, der Prozessor.
Richtig, von dem ganzen System, der auch den Roboter oder den Riesendildo oder Mega-Arsch oder was auch immer steuert. Sui schreit zu Ruki: Blas ihm das Hirn weg. Ruki kniet sich vor eine Türe, setzt vier Sprengkörper an, rennt hinter die Kisten und sprengt die Türe. Da kommt ein roter Alarm. Zuerst von der CPU und dann sieht man bei dem Fahrzeugroboter, das den Alarm verstanden hat. Das Fahrzeug springt von der Fahrbahn über Sui hinweg in Zeitlupe und auch die Stimme von Sui, der schreit, ist in Zeitlupe und er schießt wie verrückt auf den springenden Fahrzeugroboter, der in Richtung CPU unterwegs ist. Dort auf dem Dach angekommen, reißt er das Dach mit einem kräftigen Griff zur Seite, das Dach fliegt und zerschellt auf die Fahrbahn und Ruki sieht sich plötzlich dem riesenhaften Roboter entgegen.
Kurze Frage.
Ja.
Haben Sie jetzt schon erwähnt, dass Ruki ja in den Anhänger eingestiegen ist und dort eine so Zwischenwand des Anhängers weggesprengt hat?
Ja, mit vier Sprengsätzen.
Aber dort ist doch noch ein wichtiges Detail zu bemerken. Weil dort kommt doch dieses rote Auge, taucht doch dann plötzlich von dieser CPU auf. Und dieses rote Auge ist ja wieder eine Anspielung, nur dass es der Chef meint, wir haben nichts geklaut und so weiter, ja? Das war doch Hell aus Odyssey 2010.
Nicht eine Anspielung, sondern eine ganz klare Kopie. Ich denke, wir machen fürs Protokoll eine extra Liste im Excel, wo wir dann jedes Detail, das geklaut wurde, aufführen und dann, dass eine Anspielung ist, auf der zweiten Seite kommt.
Und was machen wir dann mit dieser Liste?
Gedacht, wir laden Sie zum Kaffee und Kuchen ein und dann lernen wir all die Leute mal kennen.
Oh, das wäre natürlich toll. Meinen Sie, der Chef zahlt das?
Nein, aber ich habe noch etwas in der Portokasse.
Sie haben die Nein. Okay, gut. Ich frage nicht weiter.
Ich habe die Briefe, die eigentlich das Porto gespart und bin während der Arbeitszeit die verteilen gegangen. Und deshalb haben wir noch Geld in der Portokasse, von dem können wir den Prosecco bezahlen.
Also Sie haben Ihre teure Arbeitszeit investiert, um Briefe auszutragen. Ob das betriebswirtschaftlich sinnvoll war, lassen wir jetzt mal dahingestellt.
Herr Lüthi, haben wir je im Institut betriebswirtschaftlich gearbeitet?
Psst.
Gut, ich sag schon nichts mehr, aber ich habe schon zu viel gesagt. Also, Der Riesenroboter steht im Fahrzeug Rookie, er starrt vor Schreck im Anhänger drin und Sui springt todesmutig auf den Riesenroboter. Da sieht man mal, wie groß der Roboter ist. Ich meine, Sui ist schon groß, aber da ist nur eine Handvoll.
Ja, ist knapp so groß wie sein Kopf vom Roboter.
Ja.
Und wenn Sui neben Rookie steht, dann ist er etwa viermal so groß. Also Rookie muss irgendwo so groß sein wie der kleine Finger des Roboters.
Das wäre so David gegen Goliath-Kopie.
Ich habe keine Ahnung, wie groß das Goliath war oder wie groß das David war. Aber so stelle ich mir das vor, ja. Also eben, Sui springt auf die Schultern des Roboters und haut ihm auf den Kopf ein. Dabei schreit er, komm schon, du Pussy. Das nächste sexuelle Anspielung.
Ja, und wieder die nächste Transformation.
Aber da sagt er nicht, du große Pussy oder du Riesenpussy, sondern nur du Pussy.
Ja, ist nicht mehr konsequent.
Ja, schon beim Wichser sagt er nicht großer Wichser oder sowas. Da lässt er die Superlative weg. Sui ist einfach inkonsequent. Dabei ist zu sehen, dass der Tunnel bald zu Ende ist. Sui ruft, verdammt nochmal, Rookie, worauf wartest du denn noch? Zerstöre die CPU von dem Arsch. Auch hier nicht großer Arsch, nicht mega Arsch, sondern nur Arsch. Irgendwie ist der Roboter plötzlich kleiner geworden, scheinbar. Rookie versucht, zur CPU zu gelangen, doch der Roboter erwischt ihn und wirft ihn in hohen Bogen in den hinteren Teil des Anhängers. Der Roboter erwischt Sui und zerquetscht ihm den Kopf. Rookie sieht das mit entsetztem Blick. Der Körper von Sui fällt zu Boden und eine braune Flüssigkeit tritt aus dem Torso. Dann schreitet der Roboter zu Rookie, der verängstigt versucht, sich hinter einigen Containern zu verstecken. Doch plötzlich ertönt ein Alarm aus der Richtung der CPU. Suis Körper steht vor der CPU und die braune Flüssigkeit, die aus seinem Torso strömt, ergießt sich über die CPU. Suis Arm entzündet eine Flamme und hält sie an die Flüssigkeit, was eine riesige Explosion auslöst. Alles fliegt in Zeitlupe davon und landet auf der Fahrbahn. Jetzt da, in diesem Teil gibt es ja wahrscheinlich diverse Anspielungen, die aber so popkulturelle Anspielungen sind, dass ich schon gar nicht mehr weiß, wo sie hingehören. Diese Zeitlupenexplosion ist aus Matrix. Und wie Rookies Torso so diese braune Flüssigkeit ergießt, das sieht aus wie Pissen. Keine Ahnung, wo das geklaut ist. Oder fällt Ihnen da was ein?
Könnte es sein, dass es aus Hair ist.
Aus Hair?
Da schlafen Sie doch auf der Bühne und dann pisst er doch irgendwo auf ein Denkmal.
Okay.
Und dann haben wir noch ein weiteres Bild. Man sieht ja dann den Sui von hinten. Am Gesäß steht dann Brain Here.
Ah ja, genau.
Das Gehirn ist bei ihm im Gesäß.
Am Arsch. Ist das irgendwo eine Anspielung? Haben Sie das schon mal gesehen? Also ich meine, außer in der Realität?
Also in der Realität wüsste ich ganz viele Beispiele.
Das habe ich mir schon gedacht. Rookie kann sich aufrichten und schaut direkt in das Auge des Roboters. Der scheint aber zerstört zu sein und bricht vor ihm zusammen. Dabei öffnet sich der Kopf des Roboters und der gesuchte Chip fällt raus. Rookie hebt den Chip betrübt auf und sieht sich in den Trümmern um. Er sieht den abgerissenen Arm von Sui am Boden liegen, der ihm noch das OK-Zeichen zeigt. Das ist eben das Icon und die Anspielung auf Facebook und so weiter. Bob fährt in sein Kommandofahrzeug heran und man hört ihn sagen, heilige Scheiße, was für ein Chaos! Was ist passiert, Rookie? Rookie antwortet betrübt, Mission erfolgreich, schätze ich. Ich habe den Chip, aber alle anderen? Plötzlich erklingt die Stimme von Sui, der als Hologramm aus dem Kommandofahrzeug erscheint. Haha, keine Sorge, Kleiner, ich habe beim ersten Mal auch geheult. Rookie schaut erstaunt auf das Hologramm und sagt, Sui, was? Da erscheint das Hologramm von Hawk, der erklärt, Bob macht immer vor jeder Mission ein komplettes Backup unserer Gehirne. Das Hologramm von Kali, das cool an Hawk lehnt, fügt hinzu. Und Suis nimmt, naja, das nimmt nicht gerade viel Platz auf der Festplatte weg. Ruki antwortet erstaunt, ich dachte, ihr wärt alle tot. Bob antwortet, du hättest den Vertrag lesen sollen, Kleiner. Komm schon, wir verschwinden. Die Hologramme verschwinden, Ruki schwingt sich in das Fahrzeug und es fährt davon. Eines der kleinen Wesen hüpft durch den Tunnel und sieht Suis Kopf am Boden liegen. Es schaut ihn wütend an und versucht, ihn mit dem Fuß wegzukicken. Doch eine elektrische Ladung entlädt sich, das kleine Wesen gibt frustriert auf und hüpft elektrisiert davon. Ende.
Ende, das war die ganze Story.
Mehr gibt's nicht.
Ja, und wenn man denkt, was wir jetzt alles erzählt haben, was in 8 Minuten passiert,
ist ja eigentlich viel, oder?
Viel Unlogik, viel kopiert, viele Anspielungen.
Ja, gehen wir mal das Team durch, bevor wir da zu Meinungen kommen, die wir ja sicher sehr viel haben da zu diesem Ding.
Mhm. Der Autor ist Vitali Shusko. Vitali Shusko hat neben dem Drehbuch auch die Regie in dieser Folge geführt. Und das Produktionsstudio ist Elena Volk. Elena ist freischaffende Chefanimatorin von Vitali Shusko.
Und spätestens, als ich das entdeckt habe, fand ich, das scheint eine Ein-Mann-Firma zu sein. Witzigerweise findet man über diesen Vitali Shusko gar nicht allzu viel. Der hat zwar auch schon andere Animes gemacht, aber sonst... Also ist jetzt nicht eine wahnsinnige Legende oder sonst irgendwas. Also hat man auf jeden Fall nicht das Gefühl. Und auch, dass das Produktionsstudio von Elena Volk gemacht wurde, seiner Animationschefin. Also wenn das tatsächlich nur 2 Leute gemacht haben, muss ich sagen, okay, not bad. Also für nur 2 Leute meine ich jetzt. Also andere Folgen war Sony Studios dahinter und was weiß ich was alles. Und ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass wenn Sony Studio eine Folge macht, nicht nur 2 Leute dahinter sind, sondern ein bisschen mehr.
Der Vitali ist ja Russe, oder?
Und Russen braucht es nur 2 und Amerikaner braucht es 10. Wie verstehe ich sie da?
Ich denke, es geht in die Richtung, ja.
Kommen wir zu den Figuren. Hawk wurde gesprochen von Brain Bloom. Brain Bloom ist am 30. Juni 1970 in Long Island, New York, geboren. Er ist Schauspieler, Autor und wurde bekannt mit den Rollen Es war einmal in Amerika als Patsy und als Co-Autor und Pike in das A-Team. Ihr findet auch in den Shownotes bei uns das Bild von ihm. Wenn man ihn ansieht, kennt man das sofort, dass das einer von der A-Team war. So der Kommandant oder sowas war der Pike?
Nein, der Kommandant war grauhaarig.
Ah ja, genau. Aber er war der Coole oder irgend sowas.
Der Sunny Boy. Auch hier haben wir die Anspielung ans A-Team. Sind ja auch 4 Cyborgs, die einen Überfall machen und einer mit Zigarre. A-Team lässt grüßen.
Brian Bloom, über den ist ja leider nicht nur Gutes zu sagen, sondern er hat ja auch eine zweifelhafte Berühmtheit bekommen, indem er William B.G. Blazkowicz, oder wie auch immer, dass man das ausspricht, im Videogame Wolfenstein, The New Order. Dieses Game wurde ja sowohl in Amerika, ich glaube auch in Deutschland, bin ich jetzt nicht ganz sicher, verboten, weil es Nazi-Hintergrund hat. Also wie weit das da Brian Bloom etwas damit zu tun hat, also was weiß ich nicht. Aber ja, da ging doch einiges los. Die deutsche Stimme von Hawk wurde von Julian Hagek. Hagek, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Er ist auf jeden Fall im 1. März 1976 in einer Familie von Synchronsprechern geboren. Deshalb synchronisierte er bereits als Kind die ersten Rollen. Bekannt wurde er durch die Rolle Bravis in Bravis and the Bad-Head. Seine ersten Schauspielererfahrungen machte er als Donat in Unser Lehrer Dr. Specht und er spielte in mehreren Folgen von Gute Zeiten, Schlechten Zeiten mit. In der Synchrondatei ist er mit 1321 Rollen verzeichnet.
Und das ist viel.
Das ist sehr viel. Und Babies and Butthead, also ich weiß nicht, ob man das heute bei den Jungen auch noch kennt, aber so zu meiner Zeit musste man sehen, sonst konnte man nicht mitsprechen auf dem Schulhof, weil das so die erste Trickfilmserie war, die weit unter der Gürtellinie war. Und das musste man als Teenager sehen.
Er wird 45 und 1321 Sprechrollen, das ist eigentlich der Standard, also wenn überhaupt, für Leute, die 60, 70 Jahre alt sind.
Da haben wir schon ältere und berühmtere Sprecher gehabt mit weniger Rollen.
Genau. Dann haben wir die Kali, oder Kaylee, wie sie dann im Film genannt wird. Die Originalsprecherin ist Jill Talley. Sie ist am 19. Dezember 1962 in Chicago, USA geboren. Bekannt wurde sie als die alte Frau Karen in The SpongeBob SquarePants Movie. In Sky High als Frau Timmerman, als Make-up-Frau in World Greatest Dad und die Stimmen von der Computerfrau Karen, Harolds Frau, Ice Cream Kegel 2 in der SpongeBob-Movie Sponge Out of Water.
Ja.
Dann haben wir die deutsche Sprecherin, das ist die Susanne Geier. Susanne ist 1972 als Susanne Herrmann in Berlin geboren. Sie startete ihre Synchronsprecherkarriere 2001. Also eigentlich relativ spät. Und Lee Amy Adams, Mary Lynn Reiskap, Erika Zerra und Hannah Simone ihre Stimme. Bekannt wurde sie mit der Stimme für die Plankton-Computerfrau Kern in SpongeBob Schwammkopf. 2006 übernahm sie die Hauptrolle als Yumiko Reidman in der OVA-Serie Read or Die. Von 2004 bis 2009 war sie die Stimme der täglichen MTV Newsmag. Also eine durchaus bekannte Stimme, für das sie so spät angefangen hat.
Ich weiß nicht, wie die Jugendkultur heute aussieht. Also das MTV News Magazin, da habe ich selbstverständlich täglich gehört und natürlich auch diese Stimme, weil sie ja die Sprecherin war. Also auch Kult.
MTV Newsmag war so Kult wie es Bravo.
Ja, also MTV hat ja einfach angefangen mit den ganzen Musikvideos und hat natürlich eben alles andere wie Bravo und bla 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 abgelöst. Und da musste man, wenn man dabei sein wollte, MTV schauen. Es gab ja sonst nichts Gescheites.
Aber der Nachteil ist an MTV, man konnte die Berühmtheiten, die in jeder Bravo-Folge beilagen, nicht ausschneiden und lebensgroß an die Wand hängen.
Was die Eltern toll fanden. Endlich musste nicht Tapete jedes Mal vom Kinderzimmer jedes Jahr neu aufgezogen werden.
Genau. Und ich oute mich, bei mir hing Susi Quattro.
Die war auch süß. Die hat sehr gut ausgesehen.
Die war süß und auch nicht so groß. Dann haben wir Sui.
Wurde original von Carlos Azrugui. Wieso müssen diese Leute immer so komplizierten Namen haben? Sagen wir Carlos. Carlos ist am 20. Juli 1962 in Sacramento geboren. Er ist ein US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher. Als Schauspieler und Autor wurde er bekannt für seine Rollen in The Fairly Operants, Planes und Happy Feet. Die deutsche Stimme ist von Tim Möseritz. Tim ist 1960 in Deutschland geboren. Nach der abgeschlossenen Schauspielausbildung an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, Berlin, sprach er die deutsche Stimme von Tom Kisch. Unter anderem sprach er auch die Stimmen Kataras und Sakos Vater Hakoda in der Serie Avatar, der Herr der Elemente, und den Jackson in der Serie American Dad. In der Synchronkartei ist er verzeichnet mit 1347 Rollen. Also nochmal so ein Monster von Synchronsprecher, also positiv jetzt gemeint. Den Jackson in der Serie American Dad kennt wahrscheinlich jeder, der American Dad gehört hat, kennt die Jackson-Figur und die wurde auch sehr gut gesprochen.
Dann haben wir Rookie selber. Im Englischen wird er von Aaron Himmelstein gesprochen. Aaron Himmelstein wurde am 10. Oktober 1985 in Buffalo Grove, Illinois, USA geboren. Er ist Schauspieler und Produzent. bekannt für eine jüngere Version von Austin Powers in Goldmember, All the Boys Love Mandy Lane und Avengers Zeitalter von Ultron. Ist eigentlich noch ein sehr junger Mensch in dieser Liste. Deutscher Sprecher, das war David Turba. David ist 1982 in Berlin geboren und ebenfalls in einer Synchronsprecherfamilie aufgewachsen. Er gab seine Stimme unter anderem Michael McMillan, Shia LaBeouf und Gregory Smith. Als Darsteller spielte er mit in der ZDF-Serie Unser Charlie und in der Cartoon-Serie Witch sang er den Song Den Willen zu lieben. In der Synchronkartei ist er mit 819 Rollen verzeichnet. Also doch stattliche 500 Rollen weniger als die vorangegangenen.
Ja gut, aber er ist erst 1982 geboren. Für dieses Alter sind 819 Rollen doch einiges.
Ja, ich komme hier vor wie beim Quartett.
Kommen wir zum nächsten. Bob. Christopher Cox ist ein amerikanischer Synchronsprecher, der an Filmen, animierten Fernsehserien und Videospielen gearbeitet hat. In der Serie Family Guy spricht er unter anderem George W. Bush und Rose Fishman. In den Batman-Filmen spricht er den Commissioner James Gordon, Vater Callahan, Scarecrow. Sagt mir nicht wahnsinnig viel, ist sicher eine bekannte Stimme, also die Rollen, die sind jetzt ziemlich wichtig, ist mir nicht präsent. Der deutsche Sprecher, Santiago Zismer. Santiago ist am 25. Juli 1953 in Madrid geboren. Er ist Schauspieler und Synchron- und Hörspielsprecher, Sänger und Webvideoproduzent. Bekannt und lieben gelernt haben wir ihn als die deutsche Stimme von Steve Urkel aus der Sitcom Alle unter einem Dach und natürlich als Sprungkopf-Schwammkopf in der gleichnamigen Jugendserie. Fand ich sehr irritierend im ersten Moment, als ich diesen Bob, also diesen Roboter, gehört habe und die quietschende Stimme von Steve Urkel dazu, die ich liebe, passte im ersten Moment nicht. Ich fand es aber, jetzt wo ich es einmal gesehen habe, extrem gut besetzt. Santiago kann wirklich sehr unterschiedliche Stimmen sprechen, natürlich immer in seiner quakigen Stimme, die er halt hat. Ist nicht eine schöne Stimme, aber eine spezielle Stimme. Ja, die funktioniert sogar als Roboter. Ich habe nicht gesehen, wie viel Sprechrollen Santiago bereits gesprochen hat. Ich gehe jetzt davon aus, dass das nicht wahnsinnig viel sind, weil diese sehr, sehr spezielle Stimme passt halt nicht zu allem. Das ist auch einer der Menschen, die ich gerne mal persönlich kennenlernen würde. Mhm. Also, was halten Sie von dem Ganzen?
Naja, nicht viel eigentlich halte ich davon. Es ist eine banale Story, es geht um einen Überfall, es werden Maschinen, Leute, was auch immer zerfetzt, es fließt Blut, es wird geflucht, es strotzt voller Klischees. Nein. Dann kommt noch dazu, was mir erst beim mehrfachen Durchsehen aufgefallen ist, es hat sehr viele Manga-Anteile drin. Und ich bin kein Manga-Fan, also definitiv nicht. Nee, ich kann mit der Folge nicht viel anfangen. Mit zu viel kopiert, kommt bei mir nicht gut an.
Also von Ihnen her gesehen, beide Daumen runter.
Ja.
Ich bin ganz anderer Meinung als Sie. Zuerst, wo bin ich gleicher Meinung wie Sie? Ja, es ist eine sehr gewalttätige Folge. Und ich stehe normalerweise überhaupt nicht auf Gewalt. Allerdings sehe ich diese Gewalt, die hier in dieser Folge drin ist, eher als Anspielung auf diverse Genres, diverse andere Filme. Das Ganze wird ja auch ins total Lächerliche gezogen. Die gewalttätigste Szene ist ja dort, wo der Roboter Hawk den Kopf wegboxt. Und wenn Sie das ganz genau anschauen, Sie sehen, wie die Faust kommt und nachher zieht so fast in Zeitlupen ähnlich Hawk das ganze Gesicht zusammen und sein ganzes Gesicht verformt sich, bis eben dann der Kopf davon fliegt. Und das ist ja nicht wirklich eine blutige Szene. Also wir haben hier bei Love, Death and Robots schon viel abstoßendere Gewalt gesehen als das. Sondern es ist einfach eine Verarsche des Genres als solches. Wenn wir sehen, was wir sonst für Cyborgs kennen, aus Star Trek The Next Generation, die Borgs, die da dauernd auftauchen und finden, sie werden assimiliert. Widerstand ist zwecklos. Und da muss ich jetzt irgendwo sagen, im Vergleich zu diesen Cyborgs sind in dieser Folge machen noch diese Cyborgs echt Spaß. Sie haben Witz drauf, sie sind total überdreht, auch wenn sie nur im Genitalbereich drin sind, aber da ist doch irgendwo Pfiff drin. Ich sehe die ganze Folge nicht als gewalttätiges Irgendwas, sondern ich sehe die ganze Folge als Verarsche des Genres. Das erklärt nämlich auch vor allem die deutschen Sprecher, das ist ja nicht irgendwer, sondern das ist wirklich so die Crème de la Crème der deutschen Synchronsprecher haben hier mitgemacht. Und ich bin überzeugt, dass die einfach beim Synchronisieren einen Riesenspaß hatten. Und von dem her, ich fand sie extrem unterhaltend, spannend, aufgezogen. Auch der Ausgang der Story, ich hätte nicht erwartet, dass die plötzlich als Hologramme wieder auftauchen. Klar, sie ist nicht philosophisch wie die letzte, die wir hatten. Über dieses Ding kann man nicht philosophieren. Also wir schaffen alles. Aber das muss man sich einfach reinziehen und genießen. Und deshalb meine beiden Daumen hoch.
Kommen wir zu der Comic-Empfehlung. Und geht das in die gleiche Richtung wie im Film? Der Film kann ich vergleichen mit Comics von Robert Crumb. Es ist voller Gewalt, abgedrehten Stories und irgendwo wird irgendwer irgendwie immer zerstückelt. In den Heften wie Zap und vielen anderen Titeln schuf Crumb auch inspiriert von LSD, also unter LSD-Einfluss, Comicfiguren, die zu Ikonen des Anti-Establishment wurden. Zu den bekanntesten dieser Charaktere gehörten Fritz the Cat, der ist wirklich bekannt, und Mr. Natural. Crumbs Werke waren Mitte der 60er Jahre plötzlich sehr gefragt und Crumb wurde zu einer Ikone des Anti-Establishments. Er weigerte sich zu verkaufen und lehnte sogar lukrative Aufträge ab. So entwarf er für Janis Joplin das Frontcover für ihr Album Cheap Thrills und die Schrift für das Album I Got Them All, Cosmic Blues Again Mama. Er lehnte es hingegen ab, ein Cover für ein Album der Rolling Stones zu entwerfen, da er ihre Musik nicht mochte. Ich habe Crumb Comics hier, ich habe keinen Fritz the Cat. Ich bin ambivalent, wie beim Film. Ich sehe manchmal nicht so den Sinn dahinter. Wenn da jemand zerstückelt wird in reiner Unterhaltung, finde ich das nicht erstrebenswert. Hingegen ist es klar, er wurde sehr bekannt durch die Anti-Haltung gegen die Leute, die das Sagen hatten damals. Ja, das war in etwa das, was wir zu sagen hatten.
Ja.
Sind wir da in einer unentschiedenen Situation? Zwei Daumen runter, zwei Daumen hoch.
Wichtig ist ja einfach im Endeffekt nicht die ganze Serie unentschieden ist, weil sonst müssen wir uns das nochmal antun. Gehen wir jetzt auch nach Hause und machen es Herrn Fischer gleich. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend.
Wünsche ich auch einen schönen guten Abend. Und wir treffen uns zur nächsten Folge dann Eiszeit.
Passend zur Jahreszeit, wir frieren gemeinsam.
Schönen Abend. Tschüss.
Bye-bye.